hallo. Wir sind jetzt hier heute in Bretten, in meiner Heimatstadt, in einer Musikschule von einem Freund von mir. Und ja, am härtesten betroffen von den Corona-Maßnahmen sind sicher Bewohner aus dem Altenheim. Und viele Bewohner konnten zum Beispiel von ihren Angehörigen nicht besucht werden. Und ja, was das für Auswirkungen hat und was die Maßnahmen für Auswirkungen haben, das wird leider medial so gut wie überhaupt nicht dargestellt. Und meistens hat man von Ausbrüchen in Altenheimen gehört und auch, leider auch von den Todesfällen. Aber die psychosozialen Auswirkungen fanden leider keine oder kaum Beachtung. Und deshalb spreche ich heute mit Sascha. Hallo Sascha.
Hallo Thorsten.
Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du, wo kommst du her und was machst du beruflich?
Ja, sehr gerne. Ich bin ursprünglich gelernter Bürokaufmann, würde jetzt mit dem Thema Pflege für die meisten wahrscheinlich erstmal nichts zu tun haben. Allerdings arbeite ich in einem Pflegeheim und zwar in der Verwaltung. Ja. Ich habe tatsächlich auch Pflegeerfahrung als Pflegehelfer, liegt aber jetzt schon einige Jahre zurück. Aber ich kann halt daher hautnah berichten, wie es war. Ne?
Okay. Und dann erzähl doch mal, beziehungsweise vielleicht erstmal die Intention, was deine Intention ist, jetzt auch vor die Kamera zu treten und zu erzählen. Was bewegt dich dazu?
Also die Intention dürfte eigentlich den meisten klar sein, die sich für so eine Entscheidung entscheiden. Es geht einfach darum, das mediale Bild auch so ein bisschen gerade zu rücken. Ja. Gerade in der Pflege werden halt einfach immer sehr, sehr viele negative Aspekte in den Vordergrund gestellt. Und es geht jetzt einfach auch darum, einfach mal die andere Seite zu beleuchten, wie es wirklich in den Heimen zuging und ob alles wirklich so schlimm war, wie halt dargestellt.
Ja. Und okay, dann wie ging es denn zu in den Heimen? Also was für Auswirkungen hatten denn die Lockdowns? Was für Auswirkungen hatten die Abstandsregeln und das Maskentragen? Mhm. Und steht das alles im richtigen Verhältnis zueinander? Also diese ganzen Maßnahmen, der Infektionsschutz und die Folgen daraus. Ja. Mhm. Wie ist da so deine Sicht?
Vielleicht zu Beginn so ein kleines Fazit. Im Verhältnis standen sie auf keinen Fall, ja, so aus meiner Sicht. Das muss natürlich am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Inzwischen ist ja viel Zeit vergangen. Wir sind ja schon eine Weile in der Pandemie. Ja. Aber gerade rückblickend einfach zu diesem ersten berühmt-berüchtigten Lockdown, der ja erstmal nur Pflege bzw. solche Gemeinschaftseinrichtungen betroffen hat, der war wirklich hart. Muss man einfach sagen, wie es war. Wir wurden ja wirklich von heute auf morgen von den Behörden vor den Kopf gestoßen. Es hieß, jetzt alles dicht machen und zwar sofort. Ja. Wir hatten Unmengen an Auflagen umzusetzen innerhalb kürzester Zeit. Also uns ist wirklich nicht viel Zeit geblieben, am besten innerhalb von 24 Stunden. Und das war natürlich so die erste Herausforderung, wo du richtig gemerkt hast, hoppla, was ist hier los?
Ne? Ja. Ja. Also ich habe natürlich auch Bekannte und Freunde, die im Heim gearbeitet haben. Die haben mir erzählt, dass am Anfang ja überhaupt gar nicht, also erstmal die Logistik nicht da war und vor allem auch das Material. Also die hatten keine Masken. Dann ging ganz schnell auch da das Desinfektionsmittel aus.
Absolut, ja.
Und all die Dinge, die dann auch da notwendig waren, das ganze, die ganzen Hilfsmittel, die fehlten dann. War das bei euch genauso?
Ja? Absolut. Zeig mir eine Einrichtung, wo das nicht der Fall war. Also ich denke, Heime sind tatsächlich auf sowas auch gar nicht vorbereitet. Ne? Ja. Weil man solche Ausbrüche, also solche pandemischen Ausbrüche, gar nicht auf dem Schirm hat. Wann hatten wir die letzte, die wirklich die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen hat?
Ne? Ja gut, man hat ja natürlich schon auch Grippe, Epidemien hinter sich, ne, aber natürlich so Versorgungsengpässe. Ne? an Materialien, das hat man normalerweise ja.
Ja, vor allem solche Grippe-Erscheinungen sind ja meistens auch lokal. Na, natürlich gibt es punktuell, wahrscheinlich auch deutschlandweit, immer wieder einzelne Einrichtungen, wo es dann wirklich explodiert. Aber hier reden ja, also wir reden ja hier wirklich von einem weltweiten Ausmaß, was ja letztlich auch Einfluss auf die ganzen Lieferketten und alles hatte. Ne? Mhm. Und ja, zu deiner Frage, also es war wirklich so, wir hatten relativ schnell Engpässe. Weil man halt einfach sein Standard-Equipment in der Einrichtung hat. Je nachdem, wie groß die ist, klar. Aber das Material war relativ schnell aufgebraucht. Ne? Sowohl Masken als auch Desinfektionsmittel, als auch die Handschuhe und die guten Arbeitsschutzkittel.
Ne? Ja. Ja. Hattet ihr dann auch Personalmangel?
Wir Gott sei Dank nicht. Hm. Wir Gott sei Dank nicht. Also bei uns in der Einrichtung ist es recht stabil. Keine Zeitarbeiter, das ist ja heute auch schon ein großes Muss.
Also ihr hattet keinen Personalmangel, aber trotzdem musstet ihr die Maßnahmen umsetzen. Und das hatte dann ja wahrscheinlich zur Folge, dass die Bewohner, es hatte auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Bewohner, ne, im Heim.
Nicht nur auf die, ja.
Ja, aber jetzt mal bleiben wir mal kurz noch bei den Bewohnern. Was für Auswirkungen hatte denn so die Maßnahmen?
Also bei uns in der Einrichtung leben ja sehr, sehr viele, die zum Beispiel an Demenz erkrankt sind. Ne? Und ich würde jetzt fast im Ansatz ein bisschen übertreiben, wenn ich sage, es war wie ein Horrorfilm, aber es war zeitweise wirklich wie einer. Ne? Weil einfach von heute auf morgen durch die ganzen Verhaltensänderungen, die ja auf die Bewohner treffen, also sowohl durchs Personal als auch durch das Wegbleiben der Angehörigen etc., hat man richtig gemerkt, es war wie ein Film. Die Bewohner sind in sich zusammengebrochen, ne? Da haben einfach gemerkt, hoppla, hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Ja. Und das wird halt bei Demenzkranken tatsächlich auch immer unterschätzt. Die meisten sagen immer, ja, die Leute sind ja nicht mehr ganz, nicht mehr ganz knusper im Kopf. Ne? Ich sage immer, das mag nach außen hin so sein, auf jeden Fall. Aber das Innenleben ist nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Und da fühlen die natürlich dasselbe wie wir. Ne? Mhm. Und ja, also.
Also die Demenzkranke, die wurde ja dann auch isoliert. Was für Auswirkungen hatte denn quasi das auf die demenzkranken Menschen bei euch im Heim?
Man muss ja dazu sagen, bei dem ersten Lockdown war es ja wirklich so, dass die Einrichtungen sowohl für Ausgänge als auch für Eingänge geschlossen wurden. Das heißt, das ganze Leben hat sich tatsächlich nur noch in der Einrichtung abgespielt. Innerhalb der Einrichtung hatten wir Gott sei Dank nicht das Problem, dass wir jetzt irgendwie einzelne Wohnbereiche oder so voneinander trennen mussten, geschweige denn die Bewohner irgendwie einsperren mussten in die Zimmer. Da gab es ja auch viele Medienberichte, dass es teilweise in anderen Einrichtungen extrem zuging. Das war bei uns Gott sei Dank nicht der Fall.
Also die Heimbewohner konnten sich auf den Wohnbereichen frei bewegen?
Absolut, ja.
Okay. Ja. Gut, das ist ja dann schon mal sehr positiv. Ich glaube, das war nicht überall so.
War tatsächlich nicht überall so. Ja. Aber selbst das hat halt nicht ausgereicht, muss man ganz klar sagen. Ne? Weil wann war der erste Lockdown? Das war ja im Frühjahr 2020, glaube ich. Und man hat einfach gemerkt, auch durch die Jahreszeiten, ne? Die Leute wollen wieder raus und plötzlich musst du den Leuten vorschreiben, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Mhm. Ja? Und ja, also.
Ja, die durften dann aber dann über den Sommer schon raus.
Kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Wie lange ging der erste Lockdown? Wie lange waren die Heime zu? 4 Wochen? 8 Wochen? Ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja, auf jeden Fall halt in dem Zeitraum, also es war ja eigentlich auch nur ein Lockdown für die Einrichtungen. Ne? Das öffentliche Leben ging ja ganz normal weiter, muss man ja ganz klar sagen. Und ja, also später durften sie natürlich wieder raus, aber halt unter Auflagen.
Und die Angehörigen? Die durften auch nicht kommen, oder?
Angehörige waren komplett außen vor. Also es gab nur Ausnahmeregelungen, zum Beispiel eben bei Palliativpatienten, die im Sterbeprozess oder halt im Sterbeprozess lagen. Die durften unter ganz, ganz verschärften Bedingungen kommen.
Ja.
Aber auch nur letztendlich im Ermessen von der Einrichtungsleitung. Ja. Also wir hätten auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, nee, machen wir nicht, aber...
Das hat aber eure Heimleitung nicht
gemacht. Gott sei Dank, ja. Also ja. Wenn es so weit gekommen wäre, ich glaube, dann wäre ich tatsächlich auch Sturm gelaufen, hätte gesagt, also ein bisschen Menschlichkeit trotz aller Dramatik muss man einfach noch ein bisschen, bewahren.
Ja. Ja, und hat sich dann auch der Gesundheitszustand der Bewohner verschlechtert?
Zum Teil, ja. Also es hat vor allem psychische Auswirkungen gehabt am Anfang, über lange Distanz natürlich dann auch körperlich, weil halt zum Ersten auch Therapiemaßnahmen weggefallen sind. Ne? Also es durften ja, bis auf die Ärzte durften ja eine ganz, ganz lange Zeit, durfte ja niemand ins Haus. Also das heißt auch die ganzen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, andere Behandler. Ja,
Fußpflege.
Fußpflege, genau, ja. Fußpflege, Friseur, die durften alle nicht ins Haus. Ja. Mhm. Und auch die Ärzte haben sich teilweise, glaube ich, bis auf ein oder zwei Ärzte, die haben sich komplett zurückgehalten. Die haben gesagt, alles nur noch am Telefon, nur noch per Ferndiagnose. Mhm. Also es hat massivste Auswirkungen gehabt, weil selbst Therapeuten sind ja ein Kontakt für Bewohner, ja. Und eben auch ja, ein Teil der Alltagsstruktur.
Ne? Ja. Ja, naja, ich stelle mir vor, ich bin jetzt Bewohner in einem Altenheim und ich brauche jetzt sowas Banales wie eine Fußpflege. Mhm. Habe einen diabetischen Fuß, brauche Fußpflege und bekomme das nicht. Das hat ja Auswirkungen auch auf meine Gesundheit.
Absolut.
Ne? Und das kann ja dann auch, also gerade solche banalen Dinge können dann ja eine massive Auswirkung haben. Ja.
So ist es, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber es war halt wirklich im ersten Lockdown, hat man tatsächlich das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Man hat tatsächlich auch Fußpfleger. Friseur kann man jetzt ein bisschen außen vor lassen, ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig, aber gerade weil du sagst, diese diabetischen Fußsyndrome, ne, man hat die Fußpfleger echt außen vor gelassen. Ne, und da mussten dann halt eben die Heimträger bzw. auch die Verbände, die uns politisch vertreten, mussten da wirklich an die Sozialministerien ran, um zu sagen, Leute, habt ihr das eigentlich auf dem Schirm? Ja, wir laufen hier Gefahr, dass wir hier nicht nur versuchen, jetzt irgendwie eine Krankheit zu verhindern, aber gleichzeitig dann eben noch weitere zu produzieren.
Ne? Mhm. Ja. Da haben sich dann auch die Verbände drum gekümmert?
Auf jeden Fall, ja, Gott sei Dank. Aber es hat trotzdem auf jeden Fall den ersten Lockdown hinweg gedauert, bis da was passiert ist.
Ja. 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 Ich kann mir vorstellen, dass diese Maßnahmen dann auch zu einer gewissen Art von Mehrarbeit geführt haben im Heim.
Oh ja.
Also das heißt, dass die eh schon sehr hohe Arbeitsbelastung von Pflegekräften dann nochmal gestiegen ist. War das
für alle?
Ja, würdest du das bestätigen?
Auf jeden Fall, aber das gilt tatsächlich für alle. Also man kann sich natürlich gerne auf die Pflege versteifen, aber man muss hier fairerweise auch sagen, es geht auch der Hauswirtschaft genauso, beziehungsweise dem Reinigungspersonal. Mhm. Die Küche, weil sie logistisch plötzlich mehr Aufwand hatten. Und natürlich auch
Leuten. Erzähl mal, warum?
Und auch Leuten wie mir in der Verwaltung, ne, weil plötzlich alles nur noch ans Telefon oder per E-Mail ging. Zu deiner Frage, war das jetzt speziell auf Küchen?
Das interessiert mich, die Küche, genau, was, weil da ergeben sich ja wahrscheinlich auch wieder Hygienemaßnahmen, die man dann einhalten muss.
Genau.
Dann wollte ich mal kurz wissen, wie habt ihr das umgesetzt oder wie wurde das umgesetzt?
Also erstens Hygienemaßnahmen, natürlich. Auf was ich jetzt eigentlich vordergründig hinaus wollte, war, jede Pflegeeinrichtung hat ja meistens entweder auch ein Restaurant oder zumindest ein Café, ne, was ja auch für Außenstehende erreichbar ist. Und das musste ja auch geschlossen werden. Also wir durften ja niemanden mehr reinlassen. Und während des ersten Lockdowns waren ja auch Gemeinschaftsveranstaltungen in Anführungszeichen verboten. Das heißt, auch die gemeinsamen Speisen in den Speisesälen wurden ja von heute auf morgen gestrichen. Ja, ja. Das heißt, die Küche musste halt im Prinzip die Bewohnerversorgung von, ich sag mal, ja, 2-3 Hände voll, auch alles nach unten verlagern, ja, in die Wohnbereiche, also dort, wo die Leute waren, weil die Bewohner durften ja auch nur noch in ihren Zimmern essen. Ja. Das heißt, du hast auf jeden Fall auch mehr Equipment gebraucht.
Ach, die durften nur noch im Zimmer
essen? Ja, sie durften auch nur noch im Zimmer
essen. Also sie durften gemeinsam auf dem Wohnbereich leben, aber essen mussten sie im Zimmer.
Richtig, genau.
Was hat das für eine Bewandtnis?
Also bei uns sind halt die Gemeinschaftsräume relativ klein. Na, das heißt, du hättest nicht mal die Möglichkeit gehabt, die Leute wirklich auf Abstand zu bringen. Mhm. Und deswegen mussten die Leute alle in ihren Zimmern bleiben. So, das heißt, du hast natürlich A, logistisch einen riesen Aufwand in der Einrichtung gehabt. Ja. Na, du hast mehr Geschirr gebraucht, du hast mehr Wegen gebraucht, gleichzeitig aber alle voll vermummt. Ja, das heißt, du brauchst zusätzlich noch irgendwie dein ganzes Zubehör bei dir, sprich Desinfektionsmittel, die Arbeitsschutzausrüstung, das heißt die Kittel, Hauben natürlich für diejenigen, die das Essen ausgeben. und der Mundschutz, geschweige denn halt vielleicht sogar zusätzlich auch noch, gab es im Einzelfall auch, die Visiere zusätzlich, ja.
Und die Bewohner mussten dann im Zimmer essen, und das macht ja aber auch was mit den Leuten, oder? Also wenn die bisher immer in so einer Gemeinschaft gegessen haben und dann auf einmal vor allem auch Demenzkranke, wenn die da aus ihrer Tagesstruktur gerissen werden, die sie gewohnt sind, was war dann da so der, ja, was hat das mit den Bewohnern gemacht? War das im Grunde vertretbar oder hatte das dann schon auch massive Auswirkungen?
Gut, die Frage vertretbar, das ist jetzt eine ganz, ganz große Frage, auch eine sehr dehnbare Frage, weil das ist ja einfach eine Einschätzung jedes Einzelnen.
Ja.
Ich denke, in so einer Situation muss man Abstriche machen. Das würde wahrscheinlich pauschal auch jeder verkraften. Anfangs ging das natürlich, ja, es war alles vertretbar. Und wenn so ein Demenzkranker natürlich gesagt hat, hey, er möchte jetzt nicht hier im Zimmer sein, sondern er möchte wieder in die Küche, wo er sonst auch immer gegessen hat, dann hast du die Leute natürlich springen lassen. Ja. Dann musste man recht flexibel sein, zum Beispiel dann eben vom normalen Essen auf Fingerfood wechseln, um den Leuten überhaupt noch die Möglichkeit zu geben, wenigstens ein bisschen Alltag zu haben. Ja. Aber der Mehraufwand war halt definitiv für alle spürbar. Und zwar bis ins Extremste. Ja.
Ihr habt Überstunden gesammelt.
Überstunden ist ja zum Teil schon Standard, vor allem halt für die Pflegekräfte. Aber ja, natürlich. Also alle sind ans Limit gelaufen, ohne Ende. Geteilte Dienste war natürlich wieder ein Riesenthema. Im Endeffekt hat man einfach jeden rangezogen, der da war. Teilweise auch innerhalb des Unternehmens natürlich geschaut, dass man immer Springer hat, falls irgendwo was ist. Ja. Weil man wusste ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, also gerade beim ersten Lockdown, was passiert hier, wie wird das Ganze ablaufen, was ist, wenn wir hier betroffene Fälle haben. Ja? Mhm. Also das alles, was dann noch kam, war ja noch keinem in dem Ausmaß überhaupt bewusst. Ne?
Ihr hattet dann auch betroffene Fälle, also ihr hattet einen Ausbruch auch im Heim.
Richtig, genau.
Wie seid ihr damit umgegangen? Also was hat man da, was musstet ihr dann tun und wie viele Bewohner waren betroffen davon? Wurden auch welche schwer krank? Sind welche verstorben?
Also erstmal glücklicherweise hatten wir ein halbes Jahr Ruhe, nachdem das Ganze losging. Wir hatten dann tatsächlich 2020 einen größeren Ausbruch in unserer Einrichtung. Die Einrichtung, in der ich arbeite, hat Platz für ca. 150 Bewohner. Und als dieser große Ausbruch kam, waren tatsächlich 60 Personen betroffen. Ne?
Also sowohl, 60 Bewohner?
Nee, mit inklusive Personal. Ne? Mhm. Unter anderem auch ich. Ne?
Okay.
Ja.
Du hattest Corona.
Richtig, ja.
Schlimm?
Nein, muss ich so sagen, wie es ist. Ich sage immer, um es jemandem greifbar zu machen, es war auf jeden Fall schlimmer wie eine Erkältung. Aber noch lang nicht so schlimm wie eine Grippe.
Jetzt bei dir speziell?
Bei mir speziell,
genau. Wie war es bei den
Bewohnern? Es war sehr unterschiedlich. Also hier spielen halt sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Man kann nicht pauschal sagen, der ist jetzt schwer erkrankt und der nicht. Und da war es jetzt nicht so schlimm und da war es der absolute Horror. Sondern man muss ja das gesamte Bild betrachten, sprich Vorerkrankungen. Und natürlich dann einfach auch die ganzen anderen Faktoren, die den Krankheitsverlauf auch negativ beeinflussen können. Ne? Wir hatten tatsächlich aber bei diesen 60 Personen nicht mal eine Handvoll, die es wirklich schwer getroffen hat. Und mit schwer meine ich jetzt nicht super schwer, so wie in den Medien immer dargestellt, von wegen Intensivpflegefall etc. Das hätten wir als klassisches Pflegeheim auch gar nicht stemmen können. Aber es gab natürlich schon ein paar Bewohner, wo du gemerkt hast, hoppla, hier steht es auf der Kippe. Das heißt Krankenhauseinweisung, ab auf die Intensiv. Nach ein paar Tagen kommt der Anruf, hey, alles gut, stabilisiert, Rückverlegung ins Heim, ja, nein. Und auch da gab es dann schon die ersten Probleme, weil einfach noch keiner wusste, wie läuft das Ganze überhaupt. Es gab natürlich vom Robert-Koch-Institut diese ganzen schönen Empfehlungen, aber es waren halt am Ende nur Empfehlungen.
Zum Beispiel?
Einfach gerade zum Beispiel so Rücküberweisung vom Krankenhaus oder Rückverlegung vom Krankenhaus in die Heime oder auch in die andere Richtung. Wie hat es abzulaufen? Müssen die Leute getestet werden? Ja, nein. Wenn sie zurückverlegt werden, werden sie überhaupt positiv zurückverlegt? Das war ja am Anfang auch nicht der Fall. Man hat ja die Leute wirklich so lange im Krankenhaus gelassen, bis sie tatsächlich nach dem x-ten PCR-Test nicht mehr positiv waren, sondern negativ. das hat sich alles mit der Zeit eingependelt. Also am Anfang hieß es wirklich, sobald negativ, dann tschüss, weil man halt ständig in den Krankenhäusern in Alarmbereitschaft war, weil man ja ständig diese großen Wellen angekündigt hat, die ja dann letztendlich ausgeblieben sind. Ja. Lokal gab es bestimmt Fälle, ja, möchte ich den Kollegen jetzt auch an der Stelle alles Gute wünschen, die es überstanden haben. Aber es war halt flächendeckend nicht der Fall. Und zu deiner Frage wegen den Tests, also es war am Anfang wirklich so, es hat ein Negativtest ausgereicht, um die Leute zurückzuverlegen. Aber es kam auf die Klinik drauf an. Manche haben gesagt, 2-3 Tests, weil es kann ja sein, dass der PCR-Test eben auch diese falschen Ergebnisse anzeigt, was ja statistisch schon möglich ist. Der CT-Wert hat tatsächlich erst später eine Rolle gespielt. Ja.
Ah, okay. Ja. Wenn man vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gesagt hat, es könnte eventuell eine Impfpflicht kommen, hat man meint, du bist ein Spinner oder ein Verschwörungstheoretiker. Jetzt stehen wir im Grunde kurz davor. Und vor allem auch das Gesundheitspersonal wird natürlich massiv gedrängt. Wie nimmst du jetzt so bei dir im Heim oder auch grundsätzlich in unserer Gesellschaft diesen Druck, der ausgeübt wird auf die Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind? Wie nimmst du denn wahr?
Da gibt es eigentlich von A bis Z wirklich alles, ne? Muss man sagen, wie es ist. Am Anfang war es natürlich auch bei den Angehörigen, mit denen ich jetzt überwiegend zu tun habe, aufgrund meiner Tätigkeit, war es sehr, sehr gemischt. Es gab schon auch einige, auch bis heute, muss man dazu sagen, die immer noch mit Skepsis auch gegenüber dieser Impfung sind, weil, und ich glaube, ich bin jetzt nicht der Erste, der das anspricht, aber es ist halt nun mal eine neuartige Impfung, muss man einfach sagen, wie es ist. Es hat mit dem klassischen Weg nichts mehr zu tun. Und eben die Forschungszeit, die ist natürlich extrem reduziert worden, ne? Was man ja dann auch an dieser bedingten Zulassung sieht. Aber es gab schon auch viele, viele Leute, die gesagt haben, super, jetzt gibt es da endlich was, dann her damit und zwar so schnell wie möglich.
Bei euch im Heim auch?
Meinst du jetzt von den Bewohnern her? Oder?
Nee, halt gut, Bewohner muss man sowieso ein bisschen gesondert nochmal betrachten, weil die viele sind ja dement, viele können das ja überhaupt gar nicht einschätzen. Aber ich meine jetzt eher so vom Personal, weil ich kenne auch Pflegekräfte, die jetzt zum Beispiel auch im Krankenhaus arbeiten, die haben sich nach der Impfung gesehnt, okay. Nach ihrer Wahrnehmung war erst die Erkrankung ganz furchtbar. Okay. Und das war jetzt quasi so ein bisschen die Rettung. Ja. Wenn ich das jetzt in Bezug auf diese Pflicht, die da kommen könnte, ja, wie ist da so, was macht das mit euch? Wird darüber, sprecht ihr darüber? Ist das Thema oder wird es einfach unter den Tisch? Oder?
Ich kann ja tatsächlich nur für meine Einrichtung sprechen, ne? Und das ist halt ein subjektiver Eindruck. Ich denke auch innerhalb der Belegschaft werden ganz, ganz unterschiedliche Meinungen sein. Der eine möchte gern sehr, sehr viel darüber reden, manche möchten gar nicht darüber reden, weil sie halt inzwischen, also wir reden ja hier schon von einer langen Zeitpandemie, einfach die Schnauze auf gut Deutsch gesagt bis hier oben gestrichen voll haben. Durch den Ausbruch, den wir hatten, hatten wir eine lange Zeit Ruhe. Das heißt, das Thema Impfung war erstmal gedanklich auf jeden Fall nach hinten gestellt. Weil ja eben diese 6 Monate Genesenzeit war. Ne? Das heißt, für die meisten war das erstmal gar kein Thema. Setze ich mich damit auseinander? Wenn ja, in welcher Form? Mache ich es nicht? So mein persönlicher Eindruck ist, ich glaube, die meisten haben den Fehler gemacht, dass sie sich eben nicht intensiv damit auseinandergesetzt haben. Inwiefern das jetzt jeder machen sollte, muss auch jeder für sich entscheiden. Aber ja, die meisten haben dann einfach gesagt, ja gut, dann mache ich es halt und gut ist. Ne? Und das finde ich halt eine extreme Entscheidung. Ne? Jetzt über die lange Zeit gesehen gibt es ja genügend Menschen, die es halt wirklich nicht vorrangig aus gesundheitlichen Gründen gemacht haben. Also ich selber auch in meinem persönlichen Umfeld zusätzlich zur Arbeit kenne leider sehr, sehr wenige, die wirklich gesagt haben, ich habe Angst vor Corona, ja? Und ich mache das nur aus gesundheitlichen Gründen, sonst nicht. Ja, das war wirklich, wenn es hochkommt, eine Handvoll von Menschen. Der Rest hat es wirklich gemacht am Anfang, weil es halt in der Pflege wahrscheinlich so sein muss. Mhm. Und die meisten natürlich im Hinblick dann jetzt zu später halt auch ja, mit 3G und jetzt auch bald 2G oder 1G, was auch immer da noch kommen mag, wirklich nur im Hinblick auf die Freiheit. Ja. Ja.
Letztes Jahr im Dezember, glaube ich, war das, begann so diese Impfkampagne.
Genau, richtig, Dezember 20, ja.
Ja, genau. Das ging ganz schnell, ne? Impfstoff zugelassen oder bedingt zugelassen. Und dann kamen die Impfteams und die sind dann in die Heime. War bei euch genauso?
War bei uns genauso, genau. Zwischen Weihnachten und Silvester.
Ja. Und die kamen dann, haben die Leute durchgeimpft und wurde da aufgeklärt.
Ganz so radikal war es jetzt nicht, aber wir hatten tatsächlich auch da, ähnlich wie bei der Umsetzung der Maßnahmen innerhalb der Einrichtung, sehr, sehr wenig Vorlaufzeit. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wann war die Zulassung, also wann hat man wirklich offiziell das Go gegeben? Ich
glaube, genau nach Weihnachten, am 27., am 28.
War das nicht sogar schon vor Weihnachten? Ich habe das Gefühl, es war noch kurz davor, aber sei es drum, es ging Schlag auf Schlag. Ne? Wir haben dann plötzlich vom RKI eben diese ganzen Anamnesebögen bekommen und diese Aufklärungsbögen, die zu damals noch recht spärlich waren, ne, im Gegensatz zu heute. Das heißt, es war ja so gut wie noch nichts bekannt. Nebenwirkungen, keine Ahnung. Ja, stand halt ein bisschen was drauf, wahrscheinlich der Standard, wie bei jedem anderen Medikament auch. Aber es ging Schlag auf Schlag. Das heißt, wir mussten dann tatsächlich, unter anderem auch Leute wie ich, wir mussten dann wirklich die Angehörigen von A bis Z runter telefonieren. So nach dem Motto, hey, die Impfung ist da. Wir haben ja Bewohner, die es betrifft. Ich glaube, in der ersten Stufe waren es ja die über 80-Jährigen, die man impfen durfte. Das heißt, es waren auch da nur ein Teil der Bewohner, weil wir halt wirklich einen Mix haben. Ja, also wir haben Leute, die gerade so ins Renteneintrittsalter gekommen sind. Der Schnitt liegt, glaube ich, bei 83 oder so. Ne? Und durch den Ausbruch waren natürlich viele noch in dieser genesenen Phase, Gott sei Dank. Ja. Aber es ging halt wirklich Schlag auf Schlag. Ne? Hier die Bögen, bitte alles abtelefonieren. Und die meisten sind wirklich vor den Kopf gestoßen worden. Ne? Also es gab im Nachhinein viele Fragen. Ne?
Was heißt vor den Kopf gestoßen worden? Also kam dann das Impfteam und die haben dir dann vor die Wahl gestellt, machst oder machst nicht? Und
sogar noch vor den Impfteams, also wirklich die Angehörigen oder auch gesetzliche Betreuer für diejenigen, die ja keine Angehörigen mehr haben, die haben ja im Akkordtempo von uns diese Bögen zugesandt bekommen, mit der Bitte, das eben zur Kenntnis zu nehmen und dann halt zu entscheiden, würden sie es für den Bewohner XY machen, ja oder nein. Die meisten haben das halt gelesen und hatten natürlich noch x Fragen. Bei den meisten Fragen mussten wir natürlich abblocken, weil wir sagen, hey, wir sind A, keine Mediziner, also jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite. Wobei auch Pflegekräfte, muss man auch dazu sagen, da gar keine medizinischen Empfehlungen geben dürfen. Beratungstechnisch, Haftungsgründe etc. Ne? Und dann hieß es halt, ja gut, das müssen ja die Ärzte dann machen. Das heißt, es gibt entweder die Möglichkeit, dass ihr eben an diesen Impfterminen, die dann später übermittelt wurden, dabei seid. Oder es läuft telefonisch. Ja, dann übermitteln wir eben die Telefondaten und die Adressdaten an das Impfteam. Bei uns war das angeschlossen an ein Krankenhaus. Die meisten haben da tatsächlich mitgemacht und haben gesagt, ja gut, dann will ich halt wenigstens ein Telefonat mit dem Arzt. Ja. Im Nachhinein haben viele bestätigt, die Beratungsgespräche, die die Ärzte geführt haben, waren von mangelhaft bis akzeptabel, bis dann wieder den Bogen zurück, bis wirklich grottenschlecht, war eigentlich alles dabei. Und das war für mich dann auch so der erste Moment, wo ich gesagt habe, hoppla, was passiert hier? Also der Arzt muss sich ja auch bewusst sein, auf was er sich da einlässt. Und das war dann auch so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, warum hat man mobile Impfteams eingesetzt, anstatt den Hausarzt einzusetzen, beziehungsweise die Hausärzte. Oder es gibt ja auch Einrichtungen mit einem Heimarzt. Ja, ist zwar eher die Seltenheit, aber auch das gibt es, warum man die nicht von Anfang an involviert hat in das Ganze. Ne? Ja. Und die Frage konnte mir bis heute keiner beantworten.
Ne? Ja, die Frage stellt sich ja auch. Was ist besser an einem Impfteam, an einem mobilen der ja, also wo die Ärzte überhaupt gar nicht wissen, ne, was ist das für ein Patient, was hat er für Erkrankungen und so weiter. Ein Hausarzt kennt halt seine Patienten.
Ja, das ist es halt, ja. Genau das ist es.
So, jetzt sind die Menschen geimpft worden. Hast du Nebenwirkungen wahrgenommen? Also haben sich die Bewohner verändert nach der Impfung?
Also nach der ersten tatsächlich nicht. Ne? Deswegen war das Ganze noch recht entspannt. Und auch für mich war halt die Beobachtung dann, dass man wirklich sagen konnte, okay, so wild kann das Ganze ja vielleicht doch noch nicht sein. Obwohl ich die Impfung tatsächlich, ich sag's wie es ist, ich sehe sie skeptisch, ja, aber es gab ja natürlich auch in den alternativen Medien viele, viele Horrorszenarien auf der anderen Seite, ja, die sich in der Form nicht bestätigt haben. Es gab Einzelfälle, wo du gemerkt hast, vor allem neurologisch, ne, gab es Beeinträchtigungen, aber es hat sich bei der ersten noch wirklich in Grenzen gehalten. Ja. Und die Zweitimpfung kam dann nach 4, 6 Wochen?
6 Wochen.
6 Wochen, ja. Und nach der zweiten hat man plötzlich gemerkt, hoppla, hier stimmt irgendwas nicht.
Ne. Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Also haben sich die Befürchtungen dann doch bestätigt?
Ja, also es war natürlich immer nur die Wahrnehmung einzelner Menschen. Auch ich habe halt gemerkt, so wenn ich manchmal in den Wohnbereichen unterwegs bin, weil ich ja zum Beispiel auch mit den Angehörigen durch die Einrichtung laufen muss oder auch zu den Bewohnern direkt gehe. Es gibt ja auch fitte Bewohner bei uns, die ja noch voll geschäftsfähig sind. Ja, auch da muss ich ja runtergehen, gerade zu den Zeiten, weil ja eben der Publikumsverkehr oben, also in meiner Etage, wo ich arbeite, gesperrt war. Und dann musste ich natürlich auch runter mit kompletter Montur. Ne? Und da hast du schon gemerkt, dass vor allem kognitiv fitte Bewohner A, durch den Lockdown
abgebaut haben,
durch die Isolierung innerhalb der Einrichtung und dann unter Umständen als dritten Punkt durch die Impfung massivst abgebaut haben. Das habe ich bei einem Menschen so in der Form noch nie erlebt, außer er ist im Sterbeprozess. Ja, wenn du wirklich siehst, der Mensch zerfällt, die graue Gesichtsfarbe etc., was da halt hinten alles so dranhängt. Ne?
Wie nimmst du jetzt die Situation bezüglich der Boosterimpfung wahr?
Die Drittimpfung ist ja momentan in aller Munde. Ne? Und ja, bei uns im Heim war es jetzt tatsächlich auch schon so, dass diejenigen, die damals erst- und zweit geimpft wurden, betrifft ja auch nicht wieder alle, tatsächlich jetzt schon geboostert wurden. Ne? Und die dritte, finde ich, macht alles noch viel schlimmer. Ja. Also wir hatten jetzt auf jeden Fall ein paar Todesfälle. Ich kann natürlich aus der Ferne nicht sagen, ob da ein Zusammenhang besteht. Ja. Aber mein Gefühl sagt mir, da besteht ein Zusammenhang.
Definitiv. An was sind die Bewohner verstorben? Waren das dann so die typischen Nebenwirkungen wie Schlaganfälle, also Thrombosen oder
Das kann Herzinfarkt ich dir noch nicht mal sagen. Das kann ich dir noch nicht mal sagen. Weil auch da, und das ist auch gut, dass wir jetzt da nochmal die Kurve kriegen, weil die meisten in den Heimen werden ja von dem Bereitschaftsarzt in der Regel zuletzt besucht. Also der Totenschein wird ja von dem Bereitschaftsarzt ausgestellt. Und auch die beschäftigen sich doch mit dem Thema gar nicht so sehr, wie sie eigentlich sollten. Seien wir mal ehrlich, das weiß jeder, der in der Pflege arbeitet. Ein paar Berichte habe ich tatsächlich sogar gesehen. Und da wird halt dann knallhart natürlicher Tod angekreuzt. Also ich habe bisher tatsächlich, glaube ich, nur ein oder zwei Bögen gesehen, wo der Arzt echt den Mut hatte, Todesursache unklar anzukreuzen, aber was dann halt danach passiert, ob es in die Pathologie geht oder nicht, kann ich dir leider dann auch nicht mehr sagen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass nicht, weil das ist ja auch ein heikles Thema. Ne?
Ja, und nehmen das dann deine Kollegen auch wahr und auch die Hausärzte der Bewohner oder nimmst nur du das wahr?
Nee, also es wird tatsächlich in der Einrichtung flächendeckend wahrgenommen. Ich denke aber, die meisten, gerade auch die Pflegekräfte, dürfte ja für die meisten auch nichts Neues sein. Die meisten sind nur noch im Tunnelblick, ja, weil der Alltag ja auch vor Corona schon extrem belastend war. Ich weiß es ja selber, du ja auch. Ne? Ja. Und es wird ja immer schlimmer. Es wird ja nicht besser. Ja? Und Corona hat jetzt dem Ganzen einfach nochmal richtig einen Stempel aufgesetzt.
Ja, ja, aber weißt du, ich frage deshalb, weil wenn so ein neues Medikament flächendeckend ausgerollt wird, ja, oder so eine Impfung, dann müsste man doch eigentlich davon ausgehen, dass man ganz besonders darauf achtet, ob da Nebenwirkungen stattfinden. Und wenn es dann tatsächlich so ist, wie du sagst, dass die Leute abbauen, ja, dann müsste das doch wahrgenommen werden, dann müsste das auch gemeldet werden. Und da frage ich mich halt, ist das so oder wird es dann doch tatsächlich irgendwie so ein bisschen, oder fällt es unter den Tisch oder wollen es die Leute einfach nicht hören oder sehen oder Weißt, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle mittlerweile, weil ich höre das immer mal wieder, ja, dass gerade so die Nebenwirkungen bzw. die Wirkung der Impfung wird maximal aufgebläht, ja, medial maximal aufgebläht. Es gibt ganz tolle Ergebnisse jetzt. Ne?
Und, von den Herstellern finanziert?
Ne? Vor allem von den Herstellern, ja, die Studien. Aber die Nebenwirkungen, die werden bagatellisiert. Und jetzt ist so die Frage, ne, was ist denn wirklich, und das ist, da bin ich auf der Suche danach, weißt du?
Berechtigt.
Ja.
Berechtigt, ja.
Und deshalb frage ich dich, ne, hast du den Eindruck, dass da diese Nebenwirkungen vielleicht einfach, ja, unter den Tisch fallen oder dass man das jetzt, ja, einfach nicht wahrhaben will, vielleicht, dass das tatsächlich auch passiert?
Es trifft tatsächlich alles zu. Es trifft alles zu, was du jetzt schon in einzelnen Punkten angesprochen hast. Ich muss ja Gott sei Dank so als kleine Ergänzung dazu sagen, dass der Arzt, der unser Heim betreut, der hat sich tatsächlich auch von Anfang an geweigert. Er hat gesagt, er wartet erst ab, hat seine Meinung aber bis heute nicht geändert. Gott sei Dank. Ja. Aber der Impfarzt, es ist ja wie es ist, ja. Oder gerade diese mobilen Impfteams.
Ach, euer Heimarzt hat gesagt, er macht es nicht.
Er macht es nicht, nein, wirklich nicht. Und die anderen Hausärzte, also wir haben ja auch Bewohner, die haben vereinzelt noch ihren alten Hausarzt, der halt in der Region ist und gesagt hat, ja, er kennt halt die Leute schon so lange, er möchte halt die Betreuung gerne weiterführen. Auch die haben sich tatsächlich rausgehalten aus dem Thema. Wobei man ja auch dazu sagen muss, die Ärzte, also die niedergelassenen Hausärzte durften ja auch von Anfang an gar nicht mit einsteigen. Also selbst wenn sie es von sich aus gewollt hätten, es war ja noch gar nicht, glaube ich, auf einer Sticke und alles war das ja alles noch nicht abgesegnet.
Ja. Ja, ja.
Aber viele haben sich echt positioniert und gesagt, okay, wir schauen uns das echt erstmal an. Na. Und ja, zu deiner Frage, was mit diesen Nebenwirkungen was die Nebenwirkungen anbelangt, man muss sagen, wie es ist. Ich glaube, da geht es nicht nur meiner Einrichtung so, sondern sehr, sehr vielen in Deutschland. Ich gehe mal stark davon aus, dass Nebenwirkungen oder die Meldungen dazu nahe bei 0% liegen. Mhm. Wer soll es denn auch melden? Ne? Die Pflegekräfte vor Ort, können die es einschätzen? Wie wird es dann wahrgenommen? Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt mit den Meldungen abläuft, muss ich jetzt ehrlich dazu
sagen. Ja, du kannst
sagen,
als Privatperson, kannst beim Paul-Ehrlich-Institut, okay, kannst du das melden, ja.
Okay.
Soviel ich weiß, ja.
Ja. Ja.
Was dann mit so einem Verdachtsfall gemacht wird, schwierig, ja. Man wird geben, dem wird ja im Grunde nicht wirklich nachgegangen. Ja. Deswegen,
auch, ja.
Es scheint so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also irgendwie habe ich so den Eindruck, es ist so ein bisschen so ein Alibi-Meldesystem, ja, keine Ahnung, aber ja, schwierig, also ich bin da auch auf der Suche nach, was ist denn wirklich Fakt? Ne?
Es gibt noch viele Fragezeichen auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja.
Auch mit den Angehörigen so als zusätzliche Ergänzung wird gar nicht so sehr drüber kommuniziert. Also ich habe im Einzelfall immer wieder Angehörige erlebt, die natürlich zu mir gekommen sind und gesagt haben, sehen Sie das eigentlich? Und ich frage dann natürlich immer nach, was genau, aber ich weiß eigentlich schon, auf was die Leute hinaus wollen. Und die sagen dann natürlich, hey, die Leute hier im Heim, also die Bewohner, bauen doch massivst ab. Und dann sage ich, ja natürlich, Sie sind nicht die Erste, die das zu mir sagt. Ja. Und auch viele sind wirklich erschrocken, dass es natürlich dann meistens auch ihren eigenen Angehörigen trifft. Aber ja gut, unterm Strich müssen auch, also gerade die Angehörigen müssen natürlich für sich entscheiden, was machen sie mit dieser Information oder mit dieser Wahrnehmung. Und ich denke, die meisten wollen es nicht wahrhaben. Selbst wenn ein innerer Drang da ist, der sagt, du müsstest es vielleicht melden, tun sie es nicht, weil sie es dann mit irgendwelchen schlechten Alibis beiseite schieben, sprich das Alter, Vorerkrankungen, was auch immer.
Ja, ja. Ja, ist schwierig zu greifen, ja klar, die alten Menschen, die bauen halt ab und die haben vor der Impfung schon abgebaut.
Richtig.
Und das jetzt so, das irgendwie festzumachen an irgendwas, warum derjenige abbaut, ist natürlich schwierig, ja, und warum er vielleicht auch schneller abbaut. Ganz ist ja immer so ein subjektives Empfinden und man kann es eigentlich nicht wirklich zuordnen. Und Schwierig, ja.
Es wär auch sehr unprofessionell, wenn man jetzt sagt, es ist die Impfung.
Ja.
Weil das kann eigentlich noch keiner sagen.
Ja? Ja.
Außer vielleicht die Leute beim Hersteller, aber auch die eigentlich nicht, weil die Studien laufen ja jetzt noch.
Ja.
Also die langfristigen Studien. Ne?
Ja.
Aber ja, es,
schwierig.
Es geht unter den Tisch. Flächendeckend würde ich wahrscheinlich für sehr viele Einrichtungen sprechen.
Mhm. Ja,
auf jeden Fall.
Und wie geht's weiter? Was, also ich denke immer so, was ist so der Ausblick für die, beziehungsweise anders formuliert vielleicht, was würdest du dir denn wünschen, so für die nächsten Monate, für die Zeit, die jetzt so kommt?
Also ganz ehrlich, dadurch, dass wir jetzt schon fast 2 Jahre, eigentlich ja sogar länger, aber ich glaube, wann ist bei uns die Pandemie ausgerufen worden? Februar, März 20, gell? Das heißt, wir sind ja jetzt, so langsam gehen wir in Richtung 2 Jahre Pandemie. Na, die Zeit hat gezeigt, dass dieser Killer-Virus, wie man ihn am Anfang betitelt hat, definitiv nicht existiert. Nicht in der Form, ganz klar.
Ja.
Ich sage immer so, auch aus meiner persönlichen Sicht, auch die Zahlen. Ja, und lass den PCR-Test von mir aus 1000% sicher sein, obwohl auch da ja viel statistisch hin und her getrickst wird und auch das RKI ja ganz klar gesagt hat, es gibt halt diese Falsch-Positiv-Fälle, ja, ist ja statistisch auch logisch, also es gibt ja nirgendwo 100%. Aber lass von mir aus diese, wie viel haben wir jetzt, 4,2 Millionen Infizierte über diese ganze Zeitspanne? Das ist für mich keine Zahl, um zu sagen, dass wir hier noch ewig weitermachen. Ja. Wie lange soll das Ganze noch gehen? Ja, also wie lange willst du das noch durchziehen? Ja. Vierte, fünfte, sechste Welle, 70. Welle? Das sind Fragen, die ich mir stelle und die mir aktuell noch keiner beantworten kann, weil es ist halt wirklich, aber da sage ich, das ist politisch wahrscheinlich üblich, immer so diese Salamitaktik. Jetzt war natürlich auch noch die Bundestagswahl, da war klar, dass jetzt nicht die ultimative Entscheidung getroffen wird, wie geht's weiter. Das schiebt man jetzt schön der neuen Regierung in die Schuhe. Aber es wird spannend. Aber ich denke, es wird für die meisten weiterhin negativ ausfallen, ganz klar.
Ja. Wollen wir es nicht hoffen. Sascha, vielen Dank.
Gerne, Thorsten.